wo doch so manches, wenn man es sich anschaut, echt gerade unfair ist, oder? Wisst ihr, Predigen wird immer schwieriger. Denn wenn man sich die Welt anschaut und dann die Bibel aufschlägt, dann springen einem automatisch Gegensätze entgegen. Dann denkt man so, was? Also hier steht das. Aber die Welt sieht doch ganz anders aus. Ich merkte das, wenn ich im Alten Testament über die Hoffnung von Israel lese, dann wird es mir plötzlich ganz anders. Dann denke ich, aber Moment, meine Realität ist eine andere. Stimmt das dann nicht mehr, was da steht? Was mache ich denn damit? Und wie gut ist es dann, wenn ich zum Beispiel in Hebräer 11 von den ganzen Zeugen lese, die ganz viel erlebt haben. Und wenn ich mir dann anschaue, was die erlebt haben, dann sehe ich, das ist gar nicht viel anders. Da war auch Krieg, da war Zerstörung, da war Hoffnungslosigkeit. Und doch haben sie durchgehalten, doch haben sie das Unfassbare geglaubt. Und dann denke ich mir, wenn die das geschafft haben und Gott noch derselbe ist, was er ja von sich selbst sagt, kann ich mir dann vielleicht doch gönnen, daran festzuhalten? Auch wenn es so ist, wie heute die Predigttitel ist, das ist unfair. Und ja, es ist unfair. Es ist unfair. Da muss man auch gar nicht schön dran reden. Und dann gibt es so Geschichten wie zum Beispiel in Daniel 3. Weiß nicht, wer das jetzt auf Anhieb weiß. Wenn das nicht weiß, ist auch nicht schlimm. Es wird hier kein Bibelabfragen gemacht, so nach dem Motto, wisst ihr auch, was da steht? Nein. Es geht um das Buch Daniel, eines der prophetischen Bücher in der Bibel, sehr eng verwandt mit der Offenbarung. Ne? Wenn man das eine liest, dann kommen einem oft die Gedanken auch, Mensch, da steht doch Ähnliches in der Offenbarung. Es ist aber auch ein Buch, das ich finde, was von diesem unglaublich großen Gott zeugt, der in einer Zeit sich schon gezeigt hat, die zumindest für Daniel, der ja aus dem jüdischen Volk stammt und entführt wurde, da er weise war, da er was zu sagen hatte, haben die damals, die Völker, die Israel, sagen wir mal, entführt haben oder bezwungen haben, die haben tatsächlich die Weisen und diejenigen, die gut gebildet waren, aus dem Volk rausgenommen, in ihr eigenes Volk genommen und gesagt, na, weil damit schwächen wir das Volk. Ne? Also wenn wir die wirklich das Volk leiten, wenn wir die rausnehmen, was bleibt da noch, aber das machen wir uns zunutze. Und so ging es Daniel und so ging es auch seinen Freunden, dass sie jetzt unter Nebukadnezar leben mussten. Und wir denken vielleicht heute, naja, das ist ja nicht so schlimm. Also wenn wir jetzt in ein anderes Volk gehen, naja, gut. Damals war das ganz anders. Denn nicht im jüdischen Volk leben zu können und Jude zu sein, hieß nicht in den Tempel gehen zu können, nicht die Gepflogenheiten, die ja der Glaube war. Das war für die ja ganz tief wichtig. Das ging plötzlich nicht mehr. Und so ging es jetzt also auch Daniel und seinen Freunden. Und wir schauen uns mal so ein bisschen an, was jetzt in Daniel 3 passiert ist. Ihr seht es auf der nächsten Folie. Also, König Nebukadnezar, der ganz viel übrigens mit Daniel erlebt hatte, und wir würden, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, würden wir uns noch das Kapitel 2 angucken, weil dort erleben wir einen König Nebukadnezar, der zu Daniel sagt, Mensch Daniel, du hast mir diesen Traum tatsächlich vorausgesagt oder du hast mir gesagt, was ich geträumt habe, ohne dass ich dir es gesagt habe. Also dein Gott ist der wahre Gott, der ist wahrhaftig. Und in diesem Kapitel vorher ging es darum, dass Daniel ihm von einem großen Standbild geweissagt hatte. Ne? Also, und wie das Standbild verfällt und was das bedeutet. Und jetzt in Kapitel 3 hat König Nebukadnezar, der ja gerade gesagt hat, also Gott ist dein Gott, ist der Wahrhaftige, die geniale Idee, sich ein riesig großes Standbild zu machen. Na, also riesengroß aus Gold und zwar nicht von Gott, sondern von sich selbst. Okay, also er hat ein riesengroßes Standbild gemacht und er hat auch gleich verfügt, also alle müssen kommen und dieses Standbild anbeten. Und der Herold rief laut, ihr lest es, euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen, also da bleibt wenig übrig, sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. So, also alle müssen kommen. Wir lesen, dass er zum Beispiel auch in Vers vorher, er hat die Beamten, die Statthalter, also alle wieder, die was zu sagen hatten. Die mussten kommen als Vorbilder und sich auf jeden Fall schon mal vor diesem Standbild niederwerfen, wenn sie die Musik hörten. Das ist total interessant. Wenn ihr Kapitel 3 liest, werdet ihr immer wieder lesen, bei der Aufforderung, sich niederzuwerfen, diese ganze Aufzählung der Musikinstrumente, jedes Mal, selbst als Nebukadnezar das später sagt, liest er wieder diese ganze Aufzählung. Perfide gemacht. Musik hat immer was von Gut, was von Leben, von Aufbruch, von Schön zu tun. Und er hat die Musik, die positiv verbunden ist, mit dem Gottlosen verbunden, nämlich dem Niederwerfen vor dem Standbild. Perfide gemacht, schon damals. Und noch perfider war, dass dieses Niederwerfen vor dem Standbild, und das lesen wir in dem nächsten, du bist schneller als ich, danke. Gnadenloses Gebot war das. Also nicht, hey, wenn ihr wollt, könnt ihr euch da vor dem Standbild niederwerfen, sondern es war klar, entweder du betest an oder du stirbst. Nochmal, das ist der König, der im Kapitel vorher gesagt hat, dein Gott ist der einzige Gott. War irgendwie weg, oder? Spielte keine Rolle mehr. Also entweder du betest an oder rüber ab. Das ist jetzt von einem Herrscher irgendwie nicht gerade ein gutes Verhalten, würde ich sagen. Wenn ich meinem Volk drohe, du stirbst, wenn du nicht tust, was ich will. Finde ich tatsächlich sehr diktatorisch und auch überhaupt nicht fair. Und die Erkenntnis, die Nebukadnezar vielleicht in dem Kapitel vorher hatte, die hat ihn nicht verändert. Die hat auch sein Herz überhaupt nicht berührt. Dieses, das ist der einzig wahre Gott, das war ein Lippenbekenntnis. Denn die Tat, die er danach tut, die hat wenig damit zu tun. Im Gegenteil, die zeigt eigentlich eher keine Gnade. Zerstörung ist das, was er im Sinne hat, wenn du nicht tust, was er will. Also, und jetzt stellen wir uns vor, jetzt waren da eben die Freunde von Daniel, die übrigens Statthalter über die Provinz Babel waren, genau dort, wo dieses Standbild aufgestellt wurde. Und die gehörten zu den Beamten, zu den Obersten. Das heißt, sie waren eigentlich dazu aufgerufen, jetzt zu kommen und sich vor diesem Standbild niederzuwerfen. Was machen? Sagen, okay, gut, ich mach das, ich bin Statthalter, ich muss das. Oder eben nicht machen, sondern sagen, nee, ich kann das gar nicht. Und ich möchte mal vorwegnehmen, was sie gesagt haben, nachdem Nebukadnezar sie zu sich gerufen hat, weil sie verraten wurden, übrigens von Sterndeutern, worauf es interessant ist, dass eben jene Sterndeuter ja versagt hatten, in dem Kapitel vorher dem Nebukadnezar den Traum zu sagen und Daniel jetzt über sie quasi als Aufseher gesetzt wurde. Und genau jene Sterndeuter verraten jetzt die drei Freunde, dass sie sich nicht vor dem Standbild niederwerfen. Und die drei Freunde werden gerufen und das ist, was sie sagen. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als aus auch deiner Hand. König, wird er uns retten oder nicht? Es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Wow, das ist eine Antwort, oder? Also man würde ja wenigstens denken, also man erklärt nur ein bisschen, du hör mal zu, es tut uns leid, wir würden ja gerne, aber weißt du, ist jetzt ein bisschen ungut, nicht. Sie sagen, wir haben es noch nicht mal nötig. Es besteht keine Not, dir zu erklären, warum wir das nicht machen. Wie kommt jemand dazu, in so einer prekären Lage so sich zu verhalten? Ist doch unglaublich. Wir haben es nicht nötig. Erinnert so ein bisschen an Jesus, der sich nie verteidigt hat. Er hat es nicht notwendig. Aber warum? Und ein zweites in dieser Antwort, finde ich, ist unglaublich stark. Ob wir sterben oder nicht. Also hier ist nicht dieses totale Wissen, also hör mal zu, wir können dem ruhig mal sagen, dass wir es nicht machen, weil uns kann ja nichts passieren, also sterben tun wir ja eh nicht, ne? Egal was er macht. Das steht da nicht, ob wir sterben oder nicht. Hier wird deutlich für die drei Freunde, egal ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Können wir aus dem Neuen Testament, ne? Kommt uns irgendwie vielleicht bekannt vor. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Und deshalb, König, kannst du uns nichts wollen. Wir dienen diesem einen Gott, im Leben wie im Tod. Und deshalb kannst du uns nichts wollen. Und deshalb werden wir uns deiner Gottlosigkeit, zu der du das Volk verführst, dazu werden wir uns nicht bekennen. Wir werden uns nicht beugen. Wir beugen uns nur vor diesem einen Gott. Wow. Und jetzt würde man doch denken, also wenn wir als Menschen so zu Gott halten, dann muss doch jetzt was Gutes kommen. Kennt ihr das, dass ihr vielleicht sagt, du hast so viel gelitten, Mensch, jetzt muss Gott dir doch mal was Gutes tun. Kennen wir den Gedanken? Ich habe so für den Herrn gekämpft. Jetzt kommt die Belohnung. Ich habe mit einer Freundin gebetet, morgens um 7 Uhr, und irgendwann kamen wir auf die Idee und haben gesagt, wenn wir um 6 Uhr beten, dann müsste doch Gott die Gebete noch mehr erhören. Weil wir leiden ja mehr. So sind wir Menschen manchmal. Und es fühlt sich irgendwie gerecht an. Also müsste man doch denken, die drei Freunde, die haben jetzt wirklich für Gott hier eine Lanze gebrochen. Sie sagen, ob wir leben oder sterben, und jetzt wird alles gut. Das wäre das Menschliche. Aber schauen wir mal weiter. Die drei Freunde, was zeigen sie? Sie zeigen einmal erst ein unglaubliches Vertrauen. Vertrauen in einen Gott, von dem sie schon gehört haben, mit dem sie schon erlebt haben, wie er ist. Vertrauen in einen Gott, der für sie eine reale Größe ist. Nicht nur irgendwas, ein Gefühl, nicht nur irgendwie, naja, fühlt sich gut an. Es ist was, woran sie glauben und danach ihr Handeln ausrichten. Das ist Vertrauen in, sagen wir mal, Reinkultur. Ich vertraue dem, weil ich mich entschieden habe, der ist gut, egal wie es mir geht. Ich glaube, unser Vertrauen ist sehr tief, wenn es uns gut geht, wenn alles glatt läuft. Ah, super, ne? Aber in dem Moment, wo die Dinge anders werden, wo uns das Wasser bis zum Halse steht, dann ist Vertrauen eine echte Aufgabe. Dann hat es nichts mehr mit Fühlen zu tun. Dann hat es oft sogar gegen das Gefühl. Ich fühle mich mies und ich vertraue trotzdem. Das ist unglaublich schwierig. Ich vertraue, obwohl die Welt in Scherben liegt. Da muss man ja auch mal sagen, bist du bescheuert? Wie kannst du denn noch vertrauen? Siehst du denn nicht, was passiert? Wenn die drei Freunde das Vertrauen von dem Umstand abhängig gemacht hätten, hätten sie rennen müssen, hätten sie sich niederwerfen müssen. Haben sie aber nicht, weil das Vertrauen nicht an dem Umstand, nicht an dem Geschehen festgemacht wird, sondern an Gott, der gesagt hat, ich bin der ich bin und ich bleibe der, der ich bin und ich werde meine Zusagen nicht zurücknehmen. Das mag sogar manches Mal heißen, und wir sehen das im Neuen Testament, wenn wir überlegen, wie die Jünger alle umkamen und alles, das mag manches Mal tatsächlich bedeuten, dass es das Leben kostet. Für uns Menschen unvorstellbar. Weil das menschliche Leben für uns das Höchste ist. Aber wie ist das mit dem Satz, wir haben hier keine bleibende Stadt? Und da wird Glaube, da wird Vertrauen auf die Probe gestellt, da wird es zur Zerreißprobe. Für mich ist das der Moment, wo ich merke, da wird von mir im Glauben was gefordert, was mich alles kostet. Nämlich zu vertrauen, auch dann, wenn es auswegslos scheint und vielleicht an mein Leben geht. Bin ich da drin ein Held? Nein. Aber ich sehe, andere haben das gemacht. Ich sehe, die drei Freunde haben das gemacht. Ob wir leben oder ob wir sterben, Gott bleibt, wer er ist. Und dem vertrauen wir. Also unglaubliches Vertrauen. Das nächste, Gehorsam. Ein ganz schweres Wort, ich weiß. Wer will heute noch über Gehorsam reden? Das hat so was Sklavenmäßiges. Das hat sowas wie, wenn wir nichts mehr zu sagen hätten und einfach blinder Gehorsam, ne? Ist ja auch so ein böses Wort. Aber ist es das wirklich? Für die drei Freunde gab es aus 2. Mose und 5. Mose dieses eine Gebot. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Und dieses Gebot, das schloss aus, dass sie sich vor diesem Standbild niederwerfen. Das ging nicht. Für sie war das Gebot Gesetz, an die sie sich halten. Und das hat nichts mit Gehorsam aus Angst zu tun. Gehorsam aus Angst ist blinder Gehorsam. Das ist das, was eigentlich König Nebukadnezar gefordert hat, ne? Also mach das, sei gehorsam oder du stirbst. Das ist blinder Gehorsam. Das ist Gehorsam ohne Herz und einfach nur das pure Überleben. Aber der Gehorsam der drei Freunde war ein Gehorsam aus Glaube. Ein Gehorsam aus Entscheidung zum Leben in Gott, mit Gott, durch Gott und zu Gott hin. Das ist ein Unterschied. Sie haben nicht aus Angst ihm geglaubt, sondern weil sie wussten, das ist der Gott, der dem Volk, das israelische Volk, erlöst hat, aus einer Gefangenschaft geführt hat, der Zusagen, der Bünde mit ihm getroffen hat, der für das Volk war. Also war es ein Gehorsam nicht aus Angst, sondern aus der Entscheidung, an diesen Gott zu glauben, der sie als Volk berufen hat. Und aus dem Vertrauen und dem Gehorsam kam die Standhaftigkeit. Was hilft dir heute, wenn du im Glauben angegriffen wirst? Sei es entweder durch die Umstände oder sei es durch, dass jemand sagt, also ehrlich, wenn du ein bisschen gescheit wärst, kannst du doch so einen Quatsch nicht glauben. Der König Nebukadnezar hat, als er die drei Freunde zu sich rief, um ihnen die Leviten zu lesen, sprichwörtlich, Folgendes gesagt: Oder glaubt ihr, dass euer Gott euch retten kann? Kennt ihr diese Frage? Kommt die nicht aus einer uralten Zeit? Sollte Gott das wirklich gesagt haben? Es ist immer wieder diese Frage, die uns im Nerv trifft, die die Grundfesten angreift. Was kann denn dieser Gott schon? Und genau das hat der König auch probiert. Die drei Freunde dort zu treffen, wo es am wehsten tut, nämlich das, was sie glauben, in Frage zu stellen. Wie reagierst du? Wie standhaft kannst du sein, wenn heute jemand kommt und sagt, du bist ziemlich einfach gestrickt. Glaubst du allen Ernstes bei dem, was in der Welt passiert, dein Gott hat irgendwas zu melden? Und es ist eine Frage, die ist schwierig. Und dann braucht es Standhaftigkeit. Und die können wir nicht aus uns selbst generieren. Das wird nicht funktionieren. Aber aus dem Vertrauen und dem Gehorsam aus Liebe zu Gott, das ist das, wo auch wir heute unsere Stärke haben. Aus uns selbst wird es nicht funktionieren. Und dann nach all dieser Standhaftigkeit, nach dem Gehorsam und dem Vertrauen steht auf der Folie ein Fragezeichen. Denn wieder wäre doch jetzt dieser Moment, wo man sagt, also wenn das alles ist, wenn ich das alles mache, dann kann mir Gutes, dann habe ich es doch nochmal verdient, dann kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ist das so? War es bei den drei Freunden so? Oder wurde es erstmal richtig brenzlig? Wir schauen mal weiter. König Nebukadnezar, im Gegenteil. Wir haben auf der linken Seite das Vertrauen der Freunde, auf der rechten Seite maßlose Wut. Wir lesen in dem Text, dass der König sich erstmal schon tierisch aufgeregt hat, als er gehört hat, dass die drei sich nicht verbeugen. Und als sie ihm dann diese Antwort gegeben haben, von wegen, wir haben es nicht notwendig, dann wurde er richtig sauer. Was hat er gemacht? Wir sehen es in dem Akt der Grausamkeit. Er hat den Ofen 7-mal heißer gemacht als normal. Ist ein Zeichen dafür, also heißer als heiß geht nicht. Ich weiß, jeder, der jetzt ein bisschen wissenschaftlich ist, der sagt, es ist ein Quatsch. Es sollte darstellen, also alles, was der Ofen zu geben hatte. Das seht ihr schon, die Überspitzung, der absolute Overkill. Das ist das Herz, das dem Bösen sich verschrieben hat. Das ist keine Gnade, keine Ethik, keine Moral mehr kennt. Weil sein eigenes Sinnen, nämlich dass du mich anbetest, nicht erfüllt wird, führt dazu, dass es absolut der Overkill wird, der Akt der Grausamkeit. Und er opfert sogar andere für seine Maßlosigkeit. Seine besten Männer banden die drei Freunde und warfen sie ins Feuer. Und weil der Ofen so heiß war, sind sie dabei gestorben. Das war dem König egal. Hier muss zerstört werden, was mich herausfordert. Denn was ist, wenn dieser Gott tatsächlich größer ist? Dann habe ich ein Problem. Dann bin ich nämlich nicht mehr der Größte. Seht ihr den Unterschied zwischen der linken Seite und der rechten Seite? Für euch bitte umgekehrt. Ja. Auf der einen Seite ist das Vertrauen in Gott. Und das führt dazu, dass ich nicht der Größte bin, sondern dass Gott der Größte ist. Und dass mein Handeln und mein Tun auf ihn hinweist. Und auf der anderen Seite, vom König Nebukadnezar, geht es nur um ihn selbst. Und das, diese Zentrierung auf mich und ich bin der Größte, führt genau zu dem Gegenteil, wie das von den Freunden. Es führt zur Selbstzerstörung und es führt zur Zerstörung anderer. Wir sehen hier, in den Freunden sehen wir das Handeln, das von Gott geleitet wird. In König Nebukadnezar sehen wir das menschliche Handeln. Und das führt ohne Gott zur Katastrophe. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt kommt nämlich in dem, was der Nebukadnezar gemacht hat, ne, der Mensch gedachte, es böse zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Der Feuerofen, die drei werden reingeworfen. Und was passiert? Nichts. Zumindest nicht das, was Nebukadnezar sich erwünscht hatte. Plötzlich sind es 3+1 in diesem Ofen. Und er sagt, sag mal, da ist doch noch einer drin. Was ist das denn? Er sieht aus wie ein Götterboten. Jetzt kann man sich trefflich drüber streiten, war es ein Engel oder war es Jesus? Ja, man kann auch sagen, es war Jesus als Vorschattung auf das Neue Testament. Auf jeden Fall ist in diesem Feuerofen die göttliche Wirklichkeit in die menschliche eingetreten und hat sich gezeigt. Und es ist so interessant, wir lesen in dem nächsten, sie waren mitten im Feuer und wandelten umher. Also ich stelle mir das irgendwie so vor, wie man geht schön im Garten miteinander spazieren und man hat ein gutes Gespräch und außenrum tobt das Feuer. Ist es nicht eine geniale Vorstellung für uns, wie wir unser Leben mit Gott leben? Um uns herum tobt das Feuer. Das ist so. Aber wir sind nicht alleine in diesem Feuer. Wir stehen nicht alleine dort, sondern wir haben die Möglichkeit, durch unseren Glauben mit Jesus in diesem Feuer mittendrin zu stehen. Wenn er derselbe ist, wie er damals war, dann muss das auch heute noch möglich sein. Und dann tobt das Feuer weiter. Es ist nicht so, dass die in den Feuerofen geworfen wurden und dann kam eine riesen Schwappwelle mit Wasser und hat das Feuer gelöscht und alles war gut. Das Feuer brannte weiter. Es hat sogar andere getötet, aber nicht die 3. Sie liefen mitten im Feuer. Und als sie rauskamen, waren sie weder versenkt, noch nicht mal, dass die Kleider nach Rauch rochen. Und ich finde, das erinnert sehr an den Vers in Jesaja. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Das ist genau das, was die 3 Freunde in diesem Ofen erlebt haben. Die göttliche Macht griff ein und sie hat das, was ein Mensch versucht hat zu zerstören, kaputt zu machen, nämlich seine eigenen Diener, die hat er bewahrt, die hat er beschützt. Wussten die 3 das vorher? War das klar? Sie haben gesagt, nee. Ob wir leben oder ob wir sterben. Könnt ihr euch vorstellen, also für mich ist das ein Moment, wo ich merke, ich will das verstehen. Ich sehne mich danach, so zu handeln. Und ich merke, dass es so unglaublich schwer ist, zu sagen, egal wie, und ich stehe zu meinem Glauben, koste es mich, was es wolle. Und dann fällt mir Esther ein, die gesagt hat, komme ich um, so komme ich um. Dann fällt mir Paulus ein, die Jünger, die Apostel, die doch genauso gelebt haben. Ist das eine Herausforderung an uns? Ja. Aber wenn ich durchs Wasser gehe, werde ich nicht ertrinken. Wenn ich durch die Flamme gehe, werde ich nicht verbrannt werden. Das ist das, was uns versprochen ist. Es bleibt trotzdem eine Herausforderung. Aber wir haben eine Wolke von Zeugen, die es gelebt haben. Nehmen wir uns die zum Beispiel? Glauben wir daran, was Gott uns versprochen hat? Und was kommt dabei raus, wenn wir so handeln? Das Unfaire wird nicht fairer, in keinster Weise. Die Welt wird sich dadurch nicht ändern. Aber wir waren dem treu, der uns berufen hat. Wir waren dem treu, der gesagt hat, wenn du mir vertraust, wirst du sehen, dass ich für dich bin. Wir wünschen uns das oft vorher. Also so nach dem Motto, also irgendeine Situation passiert jetzt und ich krieg vorher schon schwarz auf weiß, du, es wird alles gut gehen. Wäre schön, ne? Dann könnten wir loslegen. Ja, gut, okay, jetzt weiß ich es jetzt. Na, Herr, für dich tue ich alles, weil du hast mir ja vorher schon gesagt, dass es gut geht. Es ist tierisch viel schwieriger zu sagen, ich tue das für dich, weil ich weiß, wer du bist, weil ich dir vertraue. Obwohl ich noch keinen schwarz auf weiß hier habe, das geht alles gut. Wir bräuchten keinen Glauben, wenn wir vorher schon wüssten, dass alles gut geht. Ist es schwierig? Ja. Gibt es eine einfache Antwort darauf? Nein. Also ich habe keine. Leider. Ich wäre schön, ich könnte euch jetzt sagen, aber da ist ganz einfach. Ist es nicht? Aber Glaube bedeutet nicht, dass es immer einfach ist. Glaube bedeutet Schritte im Vertrauen, in der Standhaftigkeit, weil wir wissen, wer uns versprochen hat, dass er da ist. König Nebukadnezar, als er die drei aus dem Feuerofen rausholte, sprach Folgendes: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte gerettet hat und die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, um keinem Gott zu dienen oder ihn anzubeten als nur ihrem Gott. Amen dazu. Er hat wieder was erkannt. Ihm dienen sie, einzig und allein. Und diesem Gott haben sie sich verschrieben und sie werden keinen anderen anbeten. Wäre das nicht genial, wenn einst am Ende unseres Lebens oder in einer besonderen Situation jemand das von uns sagen kann? Du hast dich nicht dem gebeugt, was ein Mensch von dir wollte, sondern du bist deinem Gott treu geblieben. Ist es nicht das Beste, was uns passieren kann? Aber um das zu erreichen, brauchen wir das Vertrauen, die Standhaftigkeit, die Festigkeit an dem einen festzuhalten, der uns versprochen hat, du wirst nicht alleine sein. Bei König Nebukadnezar war es nicht mehr als ein Lippenbekenntnis, denn er verband mit dem, was er hier gesagt hat, sofort: Und wer diesem Gott nicht glaubt und nicht ihm huldigt oder das tut, was er sagt, der wird sterben. Also dasselbe wie vorher auch. Er hat es nicht verstanden, darum geht es nicht. Aber eins hat er erkannt: Die drei haben einem höheren Ziel gedient als ihm selbst. Am Ende der Geschichte bleibt nur die Frage, was hat das mit uns zu tun? Ich habe nochmal aufgezählt, die drei Freunde: das Vertrauen, der Gehorsam und die Standhaftigkeit. Und was hat das jetzt mit dir und mit mir zu tun? Wie stark ist dein Vertrauen? Worauf baust du dein Vertrauen? Ist es gegründet in deinen Erfahrungen? Ist es verankert in den Umständen? Dann wird es immer im Schwankungsbereich sein, weil es abhängig ist von den Umständen. Oder ist es gegründet bei allen Kämpfen, bei allem Widerstand in diesem einen Gott, in allem Ringen? Und es ist ein Ringen, das ist so. Es wird uns aber in der Bibel auch nie anders beschrieben, als dass Vertrauen und Glauben ein Ringen ist. Sag mir eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, wenn du vertraust, das ist immer einfach und das wird sunny side of life. Das steht nirgendwo. Wir haben uns nur über all die Jahre irgendwie einreden lassen, dass wenn wir glauben, alles einfach ist, alles schön ist und sich alles gut anfühlt. Nein, ich lese das nicht, aber ich lese, dass in dem Ringen mir geholfen wird, dass in dem Ringen ich wachse hin zu dem einen, dem ich dienen will. Aber zu vertrauen wird in erster Linie eine Entscheidung bleiben. Und die muss ich manchmal sekündlich neu treffen, um dran zu bleiben. Das ist so. Wir haben das eben in diesem Lied gesungen am Anfang. Ich fand das genial. In allem ist Jesus. Und dieses in allem ist Jesus, ist die Entscheidung, daran festzuhalten. Auch dann, wenn es ganz anders aussieht. Wir fallen oft in dieses zurück, wenn uns was passiert, was wir denken, was unfair ist. Liebt Gott mich noch? Hat er sich versteckt? Ist er überhaupt noch da? Was habe ich falsch gemacht? Bin ich nicht würdig genug? Habt ihr je solche Gedanken in der Bibel gelesen, wenn es darum ging, dass es Menschen an den Kragen ging? Habt ihr von Paulus je gelesen, ach, ich weiß auch nicht, ob Gott mich noch liebt. Mensch, vielleicht habe ich doch was falsch gemacht. Diese Selbstzweifel, die führen uns nur dazu, uns in ihrem Glauben und Vertrauen zu schwächen. Gott sagt nicht, du musst der Held sein. Das steht nirgendwo. Vertrau mir. In deiner Schwäche, in deinem Zweifel, in deiner Gebrochenheit, bleib an mir dran. Für ihn ist es kein Problem. Wir machen oft ein Problem draus. Wie ist dein Vertrauen? Was brauchst du, um mehr zu vertrauen? Was brauchst du, um übers Wasser zu gehen in diesem Wissen und er ist da? Was brauchst du, um im Feuer zu stehen und zu wissen, ich werde nicht verbrennen? Was bedeutet es für dich, Gott gehorsam zu sein? Ich glaube, es gibt einen Gehorsam, der Freude macht. Wenn ich hier auf die nach Backnang fahre, unzählige Blitzer. Ne? Also von vorne bis hinten ein Blitzer nach dem anderen. Ich kann 80 fahren, dann ist das eine schöne Fahrt und die ist nicht so teuer. Oder ich kann 100 fahren und dann wird es eine teure Angelegenheit. Ist das jetzt ein Gehorsam, der mich quält, zu sagen, ich halte mich daran, oder dient der Gehorsam meinem Geldbeutel? Und ich glaube, so ist es auch mit anderem Gehorsam. Für uns ist Gehorsam oft sowas, ne, hier. Der Gehorsam, der Gott fordert, und tatsächlich tut er das, der dient uns zum Leben. Der schützt uns. Der ist nicht dazu, uns klein zu halten. Wäre ja völlig paradox, wenn wir annehmen, dass der Gehorsam, der Gott von uns will, uns kaputt macht. Ist das das, was Gott von uns will oder was er für uns will? Wenn er sagt, ich habe gute Gedanken über euch, aber ich fordere von euch einen Gehorsam, der euch kaputt macht. Passt doch gar nicht. Also wo wir denken, der Gehorsam Gott gegenüber quält uns, müssen wir vielleicht unser Gottesbild nochmal anschauen. Das, was er wirklich von uns denkt, wie er über uns denkt. Gott gehorsam zu sein, fällt nicht leicht. Das fiel es den drei Freunden auch nicht. Aber das heißt nicht, dass es falsch ist, nur weil es uns nicht leicht fällt. Das, was Gott uns verspricht, wonach wir uns sehnen, werden wir nicht erleben, wenn wir uns nicht auf ihn einlassen. Und last but not least, bleibst du auch in unfairen Situationen standhaft. Wenn du angegriffen wirst, wenn dein Glaube angegriffen wird, vielleicht in deiner Persönlichkeit, weil du bist so und so. Also da bist du aber ganz schön komisch, wenn du das glaubst. Kannst du da standhaft bleiben? Und wenn nicht, warum nicht? Zu erkennen, ich kann es nicht, ist nicht das Problem. Dann kann ich hinschauen und kann mir das von Gott erbitten, was ich brauche, um standhaft zu bleiben. Zu erkennen, dass wir was noch nicht können, ist nicht das Problem. Aber wir dürfen wachsen. Denn zu guter Schluss lesen wir auf der letzten Folie die Zusage Gottes. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Das hat er gesagt, und das wird bleiben bis in alle Ewigkeit. Ist es das wert zu vertrauen? Ist diese Zusage wert, uns Gott gegenüber gehorsam zu erweisen? Ist es diese Zusage wert, standhaft zu bleiben? Vater, ich danke dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast, dass es nicht nebulös ist, sondern du sagst uns, wer du bist. Du sagst uns, was du für uns tust. Du forderst uns heraus, dir zu glauben, dir zu vertrauen. Und wir dürfen dich bitten, uns dabei zu helfen. Wir müssen nicht Superwoman oder Superman sein. Wir dürfen gebrochen und voller Fragen und Ängste und Nöte zu dir kommen. Uns auf dich einlassen, zu erfahren, wie dein Vaterherz für uns ist, damit wir standhaft sein können. Dass wir nicht zerbrechen an dem, was wir erleben, sondern unsere Zerbrochenheit dir geben. Und du zusammensetzt, du heilst, du verbindest. Denn du hast gute Gedanken über uns. Also lehre uns, deinen Weg zu gehen. In Freude, in Leid, in allen Situationen. An dir fest dran zu hängen, dran zu kleben. In dem Wissen, dass du derjenige bist, der es gut mit uns meint. Herr, wir sehnen uns danach, Dinge mit dir zu erleben, mehr von dir in unserem Leben zu erleben. Sieh du unser Herz an. Nimm weg, was dich stört, dass wir die Menschen sind, die du heute schon in uns siehst. Setze ein, was wir brauchen, um die Person zu werden und zu sein, die du in uns siehst. So dass wir zum Segen werden können, weil du uns zuerst gesegnet hast. Amen. Zum Segen bitten, aufzustehen, wo es möglich ist. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.